Herzlich willkommen zum Podcast Pflegefamilien Deutschland. Hier erwarten Sie spannende Geschichten, erfahrene Profis vom Fach und die Stimmen derer, die bereits das Abenteuer Pflegefamilie leben. Wir freuen uns, Sie in dieser neuen Folge mitzunehmen und vielleicht zu inspirieren. Viel Freude beim Zuhören.
Willkommen zu einer neuen Folge von Pflegefamilien Deutschland. Heute sprechen wir mit Thomas, der viele Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe verbracht hat. Vom Kinderheim über die Pflegefamilie bis hin zur Adoption hat er einen Weg hinter sich, der berührt, aber auch Hoffnung macht. Thomas gibt uns einen sehr persönlichen Einblick in seine Erfahrungen, wie es war, als Kind in eine Pflegefamilie zu kommen, welche Herausforderungen es gab, aber auch, wie Vertrauen wachsen kann und was Familie wirklich bedeutet. Wir sprechen mit ihm darüber, wie sich seine Sicht auf Elternschaft verändert hat, welchen Unterschied echte Bindung macht und welchen Einfluss Menschen wie seine Pflegeeltern auf sein Leben hatten. Hi Thomas.
Hallo. Tag.
Herzlich willkommen.
Danke.
Wie alt warst du, als du in eine Pflegefamilie kamst? Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, als du dorthin gekommen bist? Und vielleicht kannst du auch ein paar Worte zu dir sagen.
Ja, also ich wurde 9. Ich war noch nicht ganz 9. Ein paar Tage später bin ich 9 geworden. War im Januar, in 70er Jahren irgendwann. 5. Januar. Und ich war 9 und hatte so eine Karriere hinter mir. Ich hatte eine ziemlich schreckliche Kindheit, also mit einer sehr schwierigen Familie, wo ich 6 Jahre leben musste, und bin dann in ein Kinderheim gekommen durch die Hilfe von Psychologen, die gemerkt haben, dass es mir da nicht gut ging und so. Und die haben dafür gesorgt, dass ich da nicht hin zurück musste, war ich erstmal geschützt. Und die haben dann auch mich vermittelt später an eine Pflegefamilie, die dann meine Adoptiveltern worden. Ja.
Hast du noch Geschwister?
Ich habe in dieser in der Familie, wo ich rauskomme, hatte ich eine Halbschwester und einen Halbbruder. Der Halbbruder ist sofort abgegeben worden und der hat dann, glaube ich, einen ganz guten Weg gemacht. Und meine Halbschwester ist in dieser Familie groß geworden und der ging es überhaupt nicht gut. Meine Schwester war 13 Jahre älter als ich. Und war in dieser Familie groß geworden unter ganz furchtbaren Bedingungen. Meine Mutter war schwer psychisch krank und war ganz oft psychotisch. Und meine Schwester hat Erzieherin dann gelernt und die hat gesehen, dass es mir nicht gut geht. Und hat dann ihre Psychologielehrerin angesprochen und hat gesagt, der Junge muss da raus, das geht nicht gut. Und ihr selber ist es nämlich dann später sehr schlecht gegangen. Die ist dann auch stark psychisch krank geworden. Und da ist ja mal ein bisschen die Frage, wie ist das, Kinder gemeinsam zu vermitteln? Da hat man ja so die Vorstellung, dann, die mögen sich, dann werden die gerne zusammen vermittelt. Und ich glaube, da ist das Problem, dass man da sehr genau hingucken muss. In meinem Fall war es so, ich bin meiner Schwester unendlich dankbar dafür, dass die dafür gesorgt hat, dass ich da rauskam. Aber wann immer wir uns gesehen haben, war das für uns beide belastend, weil dann die alte Dynamik praktisch wieder aufwacht. Wenn man unter so traumatisierenden Bedingungen groß wird, in so einem absolut verrückten Familienkonstrukt, dann ist das schwierig. Und ich denke, das ist was ganz Wichtiges in dem Bereich, das genau zu gucken, dass es eben problematisch sein kann, gemeinsam Kinder unterzubringen. Dazu gibt es ein relativ ausführliches Material in diesem Podcast, wo meine Biografie an der Uni Frankfurt auch besprochen wird. Da wird es nochmal richtig von Fachleuten aufgedröselt. Mhm. Ist auch, glaube ich, sehr gut beschrieben in dem Buch von Nienstedt-Westermann, Pflegekinder und ihre Entwicklungschancen in frühen bei frühen traumatischen Erfahrungen.
Mhm. Das heißt, deine Schwester hat dann das auf den Weg gebracht, dass du auch in einer stationären Wohngruppe dann erstmal.
Ja, war nee, das der Weg? Nee, ich war immer wieder im Kinderheim. Ah, okay. Das heißt, meine Mutter wurde immer wieder psychisch krank. Also die war schwerstens psychisch krank. Die hatte, damals nannte man das manisch-depressiv, heute heißt das bipolar. Mhm. Aber da gibt es verschiedene Ausformungen. Und sie hatte eine Ausformung, wo sie stark psychotisch wurde. Also ich weiß nicht, Sie kennen das vielleicht, wenn in der U-Bahn oder sonst wo diese Menschen auftauchen, die machen einem Angst. Und wenn sie sowas bei ihren Eltern erleben, dann ist das ziemlich schrecklich. Und das war, wir waren dem ausgeliefert, meine Schwester und ich. Und nicht nur mal kurz, sondern über lange Phasen. Und wann immer das dann eskalierte und sie da völlig nächtelang nicht schlief und ich weiß nicht, was war, da bin ich dann ins Kinderheim gekommen, schon als Säugling. Und ich bin dann immer wieder zurückgekommen. Und das war furchtbar. Ja. Und erst mit 6, als meine Schwester dann zu dieser Psychologin ging und die merkten, was da los war. Mein Vater war sehr alt. Und der war also schon über 60, als ich geboren wurde, und der wurde dann dement. Das heißt, ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo eigentlich nichts sicher war, nichts gut war für ein Kind, da war für ein Kind nicht gut gesorgt. Mhm. Und das haben die gesehen und haben dann beim Jugendamt dafür gesorgt und in dem Gespräch mit meiner Mutter klargemacht, dass das so nicht weiterging. Und dann durfte ich endlich im Kinderheim bleiben. Mhm. Und dann war ich sozusagen erstmal geschützt. Mhm. So war das. Also ich war immer wieder da. Und erst als Leute merkten, dass das nicht in Ordnung ist und interveniert haben, hat das dann ein Ende gefunden.
Das hat ganz schön lange gedauert dann aber auch.
Ja.
Und wie waren diese Aufenthalte? Dann kannst du dich daran erinnern, dann im Kinderheim zu sein oder dann auch zu wissen, dass es jetzt auf längere Sicht geplant, dass du dort bleibst? Wie war das für dich?
Also Kinderheim war für mich immer wunderbar, mhm. weil das kommt natürlich, so Kinderheim hört sich euch oft furchtbar an und ich kann mir vorstellen, in den 50er, 60er Jahren gab es viele schlecht geführte Autoritäre und so, wo es den Kindern schlecht ging. Aber ich war in einem sehr gut geführten Kinderheim in den 70er Jahren und da waren wir gut versorgt, ja. Also ich kriegte regelmäßig Essen, es war sauber, ich wurde nicht geschlagen, es gab keine Mutter, die verrückt wurde und plötzlich übergriffig war oder auch mir körperlich zu nahe kam. Meine Mutter war auch übergriffig in dieser Hinsicht. Und das heißt, ich kam aus diesen traumatischen Erfahrungen einfach raus und war geschützt da. Ja, da konnte man in Ruhe schlafen und sowas alles. Und man war versorgt. Man konnte sich auf das verlassen, was da kommt. Der Alltag war ja total chaotisch da, wo ich groß geworden bin. Das war da nicht mehr. Also Kinderheim war immer super.
Es war dein sicherer Ort, ein richtiger Schutz.
Das waren Leute, die Erzieherin und die Heimleitung und so. Man merkte, die waren uns zugewandt. Das war toll. Das war wirklich schön.
Schön. Und wie bist du dann aus dem Kinderheim zu deiner Pflegefamilie gekommen?
Ja, das war ein längerer Prozess. Das war so, diese beiden Psychologen, Nienstein und Westermann, das sind die, die das Buch geschrieben haben, von dem ich sprach. Die waren in 70er Jahren so ein bisschen Pioniere darüber, was passiert bei einem Kind seelisch, wenn es neue Beziehungen aufbaut, sozusagen, wenn es furchtbare Erziehung gemacht hat und diesen Prozess, sich davon loszulösen, diesen therapeutischen Prozess und dann diese Wünsche an Elternschaft, an neue Menschen zu koppeln, wie das so in der Seele eines Kindes funktionieren kann, das haben die als Pionierleistung gemacht und das fing mit mir an, weil ich meine Schwester mich dahin brachte zu denen und die sind dann meine Pateneltern geworden. Ja, die haben also mich einmal in der Woche, das hatte die Heimleitung, hatte die gefragt, wollen Sie das nicht machen? Der Junge hat sonst niemanden und so. Und dann haben die da eingewilligt, das zu tun und haben mit mir Therapiearbeit gemacht. So, und dann, und das ging über anderthalb, zwei Jahre. Und natürlich, wie das so ist, wenn man solche furchtbaren Sachen erlebt hat, dann traut man solchen erwachsenen, potenziellen Elternobjekten oder potenziellen Beziehungsleuten traut man nicht. Und das war, und an denen habe ich dann ganz viel sozusagen, hatte ich ein bisschen Vertrauen fassen können. Und die haben dann dafür gesorgt, haben für mich eine Pflegefamilie gesucht. Und dann wurde jemand gefunden und dann klappte das auch, das war gut vorbereitet. Und dann konnte ich da praktisch das Heim wieder verlassen und hat dann sogar richtige Eltern gefunden. Ich meine, das war schon toll. Da habe ich wirklich groß Glück gehabt.
Und wie hast du dich gefühlt, als du in deine Pflegefamilie gekommen bist? Gab es da einen Moment, wo du wusstest, boah, hier bin ich jetzt zu Hause?
Sie fragen nach einem Moment. Ich denke, das ist ein Prozess. Ich kann das nicht an einem einzigen Prozess festmachen, sondern das sind Dinge, also diese Bindung zum Beispiel, nicht? Für mich waren besonders weibliche Objekte sozusagen bedrohlich. Ja, ich hatte meine Mutter war groß und massig und vereinnahmte mich häufig körperlich und die ging auch auf andere Leute los und war sehr aggressiv. Das heißt, vor der hatte ich riesige Angst, so dass für mich Frauen irgendwie bedrohlich waren zunächst. Und da hatte ich Angst. Und das fing bei Nienstedt-Westermann an, dass ich die Monika Nienstedt sozusagen, dass ich immer weit von der weg war und diese Ängste auf sie projiziert habe. Und ganz, ganz langsam, über Monate, über Jahre dann, habe ich ein bisschen Vertrauen gefasst. Und das ist so ein ganz langsamer Prozess, weil das, was man da erlebt hat, wenn man 6 Jahre in solchen in so einem absoluten Chaos und Übergriffen ständig ausgesetzt ist, da das hinter sich zu lassen und ganz vorsichtig dann wieder Beziehungen aufzubauen, das ist natürlich, das war Arbeit auf beiden Seiten. Das war therapeutische Arbeit von den beiden und natürlich für mich auch, das ist ein Ausprobieren. Deswegen würde ich nicht sagen, das ist ein Moment, sondern das ist ein immer wieder sozusagen spüren und merken, ja, ich darf ruhig die ablehnen und sie lehnt mich dann nicht ab, sondern ich kann langsam korrigieren diese Erfahrung. Das ist ein ganz langsamer Prozess und den haben dann meine Eltern eben weitergeführt. Und so, denke ich, war das eher. Also es war nicht ein Moment, wo ich dann irgendwie angekommen bin, sondern die Beziehung zunächst zu Nienstedt-Westermann ist positiv gewesen und ich habe so Wünsche, die man sonst an Eltern äußert, an die geäußert und das ist dann, habe ich dann übertragen auf meinen, später auf meine Pflegeeltern und dann meine Adoptiveltern, die dann meine richtigen Eltern durch diese Bindung geworden sind.
Sprich ein langer Prozess, der auch einfach Zeit gebraucht hat, um anzukommen, ja.
Ja, und genau. Das ist ja auch schwierig. Also du hast ja eben gesagt, die ersten 6 Jahre, das war ja deine Realität. Also es war, du kanntest ja nichts anderes. Und dann erstmal zu lernen, dass es auch eine andere Realität gibt, das dauert.
Ja, und das ist auch total wichtig und gut. Ich meine, wenn wir mit Pflegeeltern zusammen oder potenziellen Pflegeeltern arbeiten, teilen wir das auch mit, aber es ist auch gut, das in so einer Folge zu hören, dass das einfach auch Zeit braucht, dass man das Kind auf dem Schirm hat und immer wieder auch eine Schleife zurückmacht. Das und das ist doch damals gewesen, zumindest ist uns das bekannt, wenn man das.
Ja, das, ich glaube, meine Eltern haben mich zunächst oder auch Monika und Arnim haben mich dann manchmal als einen Fall gesehen. Mhm. Ja, die haben sozusagen, da ist dann, dass es schwierig wird, wenn man eine große Erwartung hat. So meine Mutter, meine Adoptivmutter, meine richtige, die hat eben gesagt, so am Anfang, als ich zu denen kam, war das so schwierig. Sie war eigentlich stolz, einen großen Jungen zu haben und war irgendwie, fand das toll, mit mir durch die Stadt zu gehen. Und ich lief immer 5 Meter von ihr entfernt. Ja, und das fand sie, und ich konnte nicht nah an ihr dran sein. Aber sie hat das ertragen, dass ich sie ständig ablehnte und so und auch keine Nähe aushalten konnte und so. Und mit der Zeit haben wir uns dann angenähert und heute lieben wir uns, so wie eine gute Eltern-Kind-Beziehung ist. Das haben wir heute. Aber das hat eine Heilungszeit gedauert und dazu brauchten meine Eltern eben dieses bisschen Fachwissen auch und Unterstützung des Psychologen und so. Ja.
Ja, und wie schön, dass sie dir die Zeit gegeben hat. Also ich finde, was du gerade gesagt hast, keine Erwartungen, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil Erwartungen hat man ja automatisch irgendwie, aber das
macht schon, dass sie auch Erwartungen hatte, aber sie konnte sich erklären. Sie hat, sie hat sich nicht selber abgelehnt gefühlt, sondern sie wusste, da war eigentlich jemand anders gemeint. Und deswegen konnte sie das ertragen, weil sie das für sich abstrahieren konnte. Eine Weile, ja. Und dann ist es irgendwann eben besser geworden mit dieser Geduld.
Ja, schön auch. Also für euch beide.
Ja.
Was war denn für dich die größte Herausforderung in der Anfangszeit mit deinen Pflegeeltern? Gab es da etwas? Und du sagst, boah, das war ganz schön schwierig, außer jetzt zu sagen, die Beziehung zu deiner Mutter, also zu deiner Pflegemutter.
Auch das, würde ich sagen, ist nicht so eine einzelne Sache, sondern das sind kleine Puzzleteile, die da kommen und irgendwo, wo weiß ich nicht, so Übertragungen sind oder wo ich dann irgendwie anders reagiert habe und wo für mich was schlimm war oder so. Da gibt's, ich habe jetzt nicht eine einzige Erinnerung, es gibt so kleine Geschichten, aber das würde, glaube ich, hier zu sehr ausufern, in so einem Podcast das alles zu erzählen. Schauen Sie sich das Ding auf der Uni Frankfurt an, da gibt's eine lange Folge, da werden solche Episoden auch in extenso besprochen und da sagen dann Psychologen was dazu und so. Das gibt nicht eine Sache, sondern die Arbeit ist einfach diese Spannung auszuhalten, aber man orientiert sich ja an seinen Wünschen. Ich habe bestimmte Wünsche an Eltern gehabt und hatte aber Angst, mich darauf einzulassen, weil ich so Schlimmes erlebt hatte und habe dann praktisch langsam diese Wünsche an diese anderen Menschen, die da für mich da waren, gerichtet. Und dann ging das irgendwann und dann haben wir irgendwann eben durch diesen Prozess eine echte Eltern-Kind-Beziehung entwickelt und eine positive, eine liebevolle, so wie eine gute Eltern-Kind-Beziehung ist. Das habe ich gegenüber meiner Mutter und gegenüber meinem Vater. Mein Vater, ja, da hatten wir auch die ein oder andere Auseinandersetzung. Ich hatte einen sehr autoritären Vater, der mich sehr geschlagen hat und so im Kaiserreich groß geworden war. Mein Vater hat mich als kleiner Junge eine Zinkbadewanne getan und untergedrückt, weil da meinte ich, man müsste im kalten Wasser mal, ich sollte ein harter Mann werden. Solche Dinge tat man, das kann man. Wichtig ist mir auch hier zu sagen, diese beiden Menschen, die mir das alles angetan haben in den ersten 6 Jahren, die waren krank und unfähig, mich zu erziehen. Das sind an sich keine schlechten Menschen gewesen. Ich will die nicht verdammen, ja. Aber das war schwierig. Und in der Beziehung dann zu meinem richtigen Vater später, der die Vaterrolle richtig übernehmen konnte, musste ich das auch erstmal ein bisschen ausagieren. Und da gab es dann auch schon mal eine Auseinandersetzung, weil in der Pubertät oder so hat man ein Kämpfchen und so, sowas passierte. Es gab nicht irgendwie eine Sache, die so schwierig war, sondern das Schwierige war praktisch der lange Prozess, neu zu lernen, dass man Leuten auch vertrauen kann, dass die nicht übergriffig sind, dass die einen nicht sofort verprügeln und so weiter und so fort.
Das sind
so kleine Schritte.
Ja. Und du nennst ja deine Pflegeeltern Eltern. Was macht für dich wahre Elternschaft aus? Wie hat sich denn dein Bild geändert im Laufe der Jahre?
Wahre Elternschaft. Ich finde, das ist so ein bisschen ein schwieriges Konstrukt, eine schwierige Bezeichnung. Also ich finde, wissen Sie, das Problem ist, glaube ich, in diesem ganzen Feld, Eltern-Kind-Beziehung fallen in eine gaußsche Normalverteilung, glaube ich. Also ich bin Naturwissenschaftler, ja. Es gibt Eltern-Kind-Beziehungen, die sind ganz, ganz toll. Und dann gibt es einen ganz großen Teil, so wie die meisten von uns, die haben Eltern, die haben ihre Macken und da gibt es was Schwieriges, mal mehr oder weniger schwierig. Und dann gibt es einige, ganz wenige am anderen Ende der gaußschen Verteilung, da ist es furchtbar. Da sind die Menschen Sadisten, da sind die Menschen psychisch krank, da sind die Menschen drogenabhängig oder so. Und die sind wirklich, das sind furchtbare Eltern-Kind-Beziehungen. In solchen bin ich in den ersten 6 Jahren groß geworden. Das ist was, wo eigentlich kein Kind hingehört. Ja. So. Was macht wahre Elternschaft aus? Naja, wahr. Das hört sich so, hat so was Idealistisches. Ich würde sagen, normale Eltern-Kind-Beziehungen sind das, was anstrebenswert ist. Und dann muss man sehr genau gucken, wo die Grenze ist zu diesem, wo man sagt, das geht jetzt gar nicht. Okay, und ich hätte mir gewünscht, das hätte man bei mir vorher schon gesehen, weil das die ersten Jahre, die ich durchgemacht habe, waren ganz furchtbar. Ja. Und da lässt man heute Kinder zu lange drin und dann passiert sowas wie in Hamburg, dass ein Kind von seinen Eltern umgebracht wird oder so, weil die selber irgendeine mörderische Wut haben und irgendwie selber unfähig sind, Eltern zu sein. Und deswegen wahre Elternschaft finde ich ein schwieriger Begriff. Ich würde eher sagen, Eltern-Kind-Beziehungen, die funktionieren, in dem Bereich der funktionierenden Beziehung sind oder welche, die sozusagen an diesem Extrem sind, wo es eigentlich nicht mehr geht und eigentlich das Jugendamt aktiv werden muss und dann feststellen müsste, das geht nicht.
Und deine Pflegeeltern, die haben dich ja dann später adoptiert. Was war das für ein Moment für dich? Also was hat der für dich auch bedeutet?
Ich war da so 12, 13, es war nach ein paar Jahren, stand fest, hatten wir das geschafft zu sagen und es war klar, die Beziehung funktioniert, das hatten die für sich gemerkt und ich für mich natürlich auch und ich hatte dann als 12, 13-Jähriger hat man kein abstraktes juristisches Verständnis von was Adoption heißt und was das nun alles mit sich bringt, aber eins wusste ich. Ich war sicher, ich konnte nie wieder zurück in diese furchtbare Welt. Das hatte ich begriffen. Ja. Und deswegen war das ein sehr wichtiger Schritt für mich. Ich wusste, da war ich sicher. Da war ich sozusagen, da war ich safe.
Okay, die Zukunft war gesichert.
Ja, da könnte mich keiner mehr rausnehmen.
Mhm, ja. Okay.
Und hat es eigentlich in der Zeit vor der Adoption und danach irgendwie Kontakt zu deiner leiblichen Mutter gegeben? Und wie war das für dich, wenn es das gegeben hat?
Diese Besuchskontakte, das ist eine ganz schwierige Geschichte, finde ich. Bei mir war das so, die Nienstedt-Westermann, die hatten sich gekümmert und hatten gesehen, das geht nicht. Ne? Das ist relativ objektiv klar. Wenn man jemanden hat, der so krank war wie meine Mutter, wenn man jemanden hat, der dement war wie mein Vater, dann waren das eine Situation, die war nicht mehr lösbar. Und die hatten sich dann aber um meine Mutter sehr gekümmert. Die haben nämlich ganz intensiv mit meiner Mutter gearbeitet. Meine Mutter hatte zu Beginn keine Krankheitseinsicht. Die hatte den Eindruck, sie sei nicht krank und alle anderen wären böse und würden sie verfolgen und so. Und die haben dann für sie einen guten Psychiater gesucht und hatten eine sehr gute Beziehung, haben immer wieder, die haben fast mehr Zeit oder haben mehr Zeit mit meiner Mutter verbracht und die Akte, wenn man sich die bei denen anguckt, die zu mir da mal war, dann sieht man, dass davon, weiß ich nicht, 10% meine Entwicklung ist. Die sind dann zum Teil auch in ihrem Buch. Hier und da taucht die auf. Aber viel, viel mehr Arbeit war, was mit meiner Mutter passierte und dass sie sozusagen die begleitet haben und ihr geholfen haben zu verstehen, dass es mir bei ihr nicht gut geht. Ja, und dann konnte die mich loslassen. Und dazu, und das ist jetzt die lange Vorgeschichte, dazu zu sagen, dass sie dann vereinbart haben, dass ich einmal im Jahr zu meiner Mutter gehen würde. Ja. Mhm. Und ich hatte also es gab so eine Besuchsregelung und ich musste einmal im Jahr dahin.
Und also zu ihr nach Hause?
Ich musste zu ihr nach Hause, aber das war nie alleine. Okay. Ja, das war immer jemand dabei, weil die war schwierig, die hat durch diese Erkrankung konnte sie sich nicht gut an Regeln halten und so weiter und so fort. Also war jemand dabei, die beiden Psychologen eben. Und dann habe ich sozusagen einmal im Jahr einen Nachmittag war ich da. Über, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Stunden. Das war eine begrenzte Zeit. Ich meine, es wäre sowas wie 2 Stunden gewesen. Und wie war das? Ich weiß im Inneren, wie sich das anfühlt. Es war furchtbar. Ja, für mich. Ich kann mich da noch heute dran erinnern. Wenn ich sozusagen, für mich ist dieses Bild oder auch viele Erinnerungen, die wach werden, wenn man Leute, die so ein Trauma erlebt haben, die können das vielleicht nachvollziehen. Da werden ganz viele Dinge wach in einem. In der Beziehung sofort, wenn man diese Menschen sieht. Ja. Und das war schrecklich. Aber ich hatte mich ja ganz lange da angepasst an diese Situation. Wenn man in so einer Situation groß wird, dann hat man eine starke automatische Anpassung. Das nennt sich, glaube ich, Identifikation mit dem Aggressor. Ja, also, dass man praktisch sich in Übereinstimmung bringt mit dem, der da was tut. Das ist so ein bisschen wie dieses Stockholm-Syndrom. Ja, das heißt, man ist da in einer furchtbaren Situation und dann identifiziert man sich und dann bringt man sich in Übereinstimmung, ohne nachzudenken mit dem, der da einem was antut. Und so eine Art von Anpassung hatte ich da auch. Das heißt, wann immer ich in der Nähe meiner Mutter war, habe ich gesagt, ich möchte meine Mutter sehen, nimm mich doch hier nicht raus. Ich habe also Dinge gesagt, die eher mit der Anpassung zu tun haben, als mit meinem Seelenleben. Wenn man zu der Zeit aber die Bilder gesehen hat, die ich gemalt habe, also irgendwelche Bilder von riesig großen Frauen mit ihren Geschlechtsteilen und ich weiß nicht was, Dinge, die mir Angst gemacht haben, ja, dann wusste man, dem Jungen geht's da nicht gut und eigentlich ist es auch nicht gut, wenn er seine Mutter sieht, ja, so. Und das hat man aber nicht gesehen. Auch dazu würde ich animieren, dass man diesen Teil Besuchskontakte in diesem Frankfurter Fallbeispiel Thomas sich anguckt oder in dem Buch von Monika Nahnim. Da gibt's auch extra ein Kapitel zu Besuchskontakten, wo solche Dinge beschrieben sind. Und mir ging's, ich hatte wirklich große Angst. Und nur als Beispiel, ich bin noch heute, ist 50 Jahre her, ich bin inzwischen ein erfolgreicher, erwachsener Mann mit einer Frau. Ich habe eine Tochter. Ich war mit meiner Frau vor 1,5 Jahren an dem Ort, wo das passiert ist. Das Haus gibt es gar nicht mehr, ist abgerissen. Und allein, dass ich da war, hat sozusagen, das hat in mir gewirkt, so, dass ich praktisch, meine Frau merkte, dass ich irgendwie wie in so einem Käfig war und irgendwie total ein bisschen starr im Gesicht und einfach emotional verändert. Mit anderen Worten, das kann mir heute gar nichts mehr. Ja, ich habe das, glaube ich, ganz gut verarbeitet. Ich will nur sagen, dass diese Idee von Besuchskontakten, die Kinder dem wieder auszusetzen, halte ich für sehr schwierig. Ich verstehe, dass man manchmal aus Sicht von einem Jugendamt oder um rechtlichen Dingen da Genüge zu tun, da irgendwas tun muss. Aber ich denke, man sollte im Kopf behalten, dass Eltern auch Täter sein können und Kinder Opfer sein können. Und ich meine, die Idee, einem Opfer zu sagen, du musst mit deinem Täter Kontakt haben, finde ich ein bisschen absurd. Ja, also das, wenn das Opfer da zustimmen könnte oder es ablehnen könnte, dann okay, aber Kinder können das eben nicht. Und deswegen finde ich, das ist ein ganz schwieriges Thema und ich verstehe, dass es problematisch ist, aber ich finde, man sollte Kinder schützen und dieses Erlebnis, was ich da dann einmal im Jahr haben musste, also auch so wenig wie möglich den Kindern zumuten, die schlimme Dinge erlebt haben.
Ja, ich glaube, das ist ja auch wichtig zu sagen, dass man guckt, wie ist die Beziehung vorher und was sind die Gründe. Und gerade was du erlebt hast, das war ja sehr gewaltvoll. Und Täter- und Opferstrukturen, das ist ja genau das, wo man einfach schauen muss. Aber ich glaube, das kann man jetzt nicht so oder über jede Familienkonstellation sagen.
Mir geht's jetzt, das müssen wir ganz klar sagen, mir geht's wirklich nur um dieses ganz kleine, um den ganz kleinen Anteil absolut gescheiterter Beziehungen und wo sich Eltern an ihren Kindern wirklich vergangen haben. Mir geht's nicht um Kurzzeitpflegen, wo Eltern krank sind und die Eltern-Kind-Beziehungen eigentlich gut sind und da ist eine Pflege, da übernimmt jemand für 1-2 Jahre, bis die Eltern gesundet sind, wieder das. Mir geht's nicht um funktionierende Eltern-Kind-Beziehung. Mir geht's da um diese Situation, wo Kinder wirklich Opfer sind, wo die sexuell misshandelt wurden, wo solche Dinge vorgefallen sind. Da finde ich nur um diesen ganz, das ist wahrscheinlich, ich bin kein Soziologe, ich kenne mich mit den Prozentzahlen nicht aus, aber ich würde sagen, das sind weniger, vielleicht 1%, 0,5%, ganz, ganz weniger. Aber die dann beim Jugendamt landen, ja. Die geht's mir, genau, um solche Biografien wie meine.
Ja. Und du sagtest ja auch eingangs bei der Frage, ja, die haben entschieden, dass ich das machen muss. Und dann hast du ja auch ganz gut beschrieben, auch jetzt zum Ende hin, dass du ja gar nicht in der Lage warst, zu sagen, nein, ich mach das nicht. Mir wurde das gesagt und das war auch irgendwas Vertrautes und ich konnte mich nicht dagegen entscheiden. Im Gegenteil, ja.
Ja, und auch innerlich. Also er hat ja gesagt, dass er ja auch angepasst war und gesagt hat, ja, ich will zu meiner Mutter.
Ja, ist total, total wichtig und gut, dass wir das nochmal so hören. Weil das ist ja für Pflegeeltern, die werden fortgebildet, man spricht mit ihnen, aber das hat man so situativ ja gar nicht vor Augen. Ja, die meisten zumindest, ja.
Und jetzt nochmal zurück zu deinen Pflegeeltern, zu deinen Eltern. Gibt es da besondere Erinnerungen mit denen, die dir zeigen, oder eine vielleicht auch, wie sehr sie für dich da waren in der Zeit? Also in der gesamten Zeit?
Ja, auch das ist wieder die Frage nach dem einen Moment. Ich finde, das erzählerisch ist das schön.
Das mehrere.
erzählerisch ist das schön. Nur, wissen Sie, für mich ist das eher so, wenn man in so deprivierten Bedingungen groß wird, wie ich da groß geworden bin, und mein Vater, ja, der hat es bestimmt gut gemeint, aber der konnte mir die Welt nicht erklären. Ja, und dann bin ich zu Eltern gekommen, wo mein Vater mit mir spazieren gegangen ist und mir was ich die Welt erklärt hat, Politik erklärt, all diese Fragen, die man als Kind hat, beantwortet hat und so. Das ist das war eine ganz andere Welt. Deswegen kann ich das nicht an einer Sache festmachen. Ich kann nur sagen, dass das Heim für mich was ganz Tolles war und dann zu einer richtigen Familie zu kommen und da versorgt zu werden von der Mutter, wenn man krank ist und es kümmert sich jemand, das ist verlässlich und da gibt's keine Übergriffe. Ja, und das Gleiche von einem Vater, der mir dann die Welt zeigt, mit dem ich spazieren gehe, der mir Radfahren beibringt, der mir ganz geduldig Schwimmen beibringt und so. Das sind alles diese Prozesse, die sind wunderbar, aber es ist nicht, ich kann das nicht an einem besonderen, an einer besonderen Interaktion jetzt festmachen. Das heißt, es hat sich einfach eine tolle Eltern-Kind-Beziehung entwickelt mit beiden. Und das ist, ja, das ist eine tolle Liebesbeziehung, wie sie zwischen Eltern und Kindern, wenn es gut läuft, da ist. Ja, so. Und das ist nicht an einem Punkt festmachbar, für mich jetzt so im Nachhinein.
Ja, und da kommen wir ja auch wieder dahin, dass wir ja auch vorhin oder du vorhin das ja auch super oder jetzt wieder erklärst, dass das ja ein Prozess ist, dass das nicht von jetzt auf gleich mit dem Moment kommen kann. Vielleicht ist der eine Moment, so erkläre ich mir das gerade, korrigiere mich, so das i-Tüpfelchen von dem gesamten Prozess, wo es vielleicht irgendwie, wo sich was verändert oder verändert hat, genau. Viele Kinder oder Pflegekinder haben ja auch, das hast du ja auch beschrieben, Schwierigkeiten dabei, Vertrauen zu fassen. Und du hattest das Thema Distanz, dass du dann vorne weggelaufen bist. Wann hast du gemerkt, dass du deinen Pflegeeltern vertrauen kannst? Was hat da geholfen und was haben sie denn gemacht? Das sind jetzt so viele Fragen auf einmal. Aber das ist auch nochmal spannend, wenn du da vielleicht ein paar Worte zu sagen könntest.
Täglich eigentlich. Täglich dadurch, dass sie da waren, dass sie verlässlich waren und dass sie, wie ich gerade sagte, diese negativen Seiten von mir, wenn ich so weit weglief oder wenn ich keine Ahnung, mich komisch verhielt, dass sie das nicht verurteilt haben. Ja, ich hatte zum Beispiel, ich machte mir ein bisschen in die Hose, als ich im Kinderheim war. Ich machte nie ins Bett. Im Kinderheim gab es viele, die ins Bett machten und so pinkelten und so. Und ich hatte manchmal so einen kleinen Fleck in der Hose und so. Ja, das war irgendwie noch der Stress aus diesem Ganzen, was ich da hatte. Und das war total selten. Aber das habe ich dann ein paar Mal noch bei denen gehabt. Ja, im Heim war das vielleicht noch ein paar Mal öfter und so. Dass die mich dafür zum Beispiel nie verurteilt haben. Die haben das angenommen als etwas, als irgendwas, was ich da mit mir rumtrug. Diese ganzen inneren Konflikte und was ich da alles hatte aus diesen ersten 6 Jahren. Das haben die irgendwie aufgenommen, haben das ausgehalten, haben mit mir das zusammen irgendwie dann so bearbeitet, dass man damit leben konnte. Ja. Und ja, oder zum Beispiel eine andere Macke. Es geht jetzt nur darum, um Ihnen zu zeigen, was sind so die Macken, die da auftreten können, die mit dem Großwerden zu tun haben, die nichts mit den Leuten zu tun haben. Ich hatte Schwierigkeit, schreiben zu lernen. Ich bin nicht doof. Ja, ich habe einen guten Weg gemacht. Ich bin in der Wissenschaft. Ich habe wahrscheinlich durchschnittlich ein bisschen gute Intelligenz und so. Ja, sagen wir gute Intelligenz. Ja, und ich hatte aber Schwierigkeiten, schreiben zu lernen und insbesondere die großen Ws. Man musste in Schreibschrift die großen Ws malen und die waren wie Brüste und das machte mir Angst, wie bei meiner Mutter. Okay? Und ich habe geheult. Ich konnte das nicht, konnte diese Linien nicht voll machen da von dem Schönschreiben und so. Ja? Sowas. Einfach nur, um Ihnen zu zeigen, es gibt so verrückte Dinge, wo diese Verrücktheiten aus diesen ersten Erfahrungen sich weitertragen und ja. Und für solche Sachen hatten sowohl die Psychologen haben das kapiert, was da mit mir passiert ist, als auch die dann später meine Eltern eben.
Es ist so wichtig, dass man das auch nachvollziehen kann. Also das fand ich jetzt gerade ein grandioses Beispiel, weil darüber denkt man ja erstmal gar nicht nach, was ist das weh, aber das ist super gut, dass Sie sowas auch sagen.
Ja, und das auch einfach für andere Kleinigkeiten, für das Pflegekind, was total Großes und Bedeutendes sein kann, ja, dass man da einen Blick für hat. Und
ja. Der gute Grund.
Ja.
Ja. Genau.
Wie war das? Hast du dich irgendwann als richtiges Familienmitglied gefühlt? Also du bist ja als Pflegekind eingezogen. Also, wie sich das bei dir anhört, würde ich das schon sagen.
Das war praktisch von Anfang an. Ich glaube, das ist bei mir war das ja so ein Prozess, der war eigentlich geplant. Also, die beiden Psychologen hatten sich Leute ausgesucht, die wirklich ein Kind suchten und haben dann gesagt, lasst ihr euch auf das Abenteuer ein, ein Kind mit einer Vorgeschichte bei euch aufzunehmen. Und dann haben die praktisch das miteinander vereinbart und dann haben wir es ausprobiert und dann ging das. Und dann war für mich sozusagen das eigentlich die klar, dass das, also dass die dieses Beziehungsangebot machten, konntest bei uns wohnen, wir könnten dich aufnehmen, Thomas, und so. Und dann habe ich natürlich, bin hingegangen und gesagt, ich würde gerne hier bei euch wohnen, könnt mir vorstellen, dass ihr meine Eltern seid. So, in dem Stil. Das heißt, ich hatte diesen Wunsch die ganze Zeit. Ich glaube, das ist was anderes, wenn das juristisch noch nicht geklärt ist, praktisch, was da ist. Und dann wird den Kindern erstmal gesagt, das sind jetzt deine Pflegeeltern und du hast auch noch andere Eltern und beide sind deine Eltern, total verwirrend. Sowas hatte ich nicht, ja. Für mich war klar, okay, ich komme jetzt hier hin und da gibt's die Möglichkeit, da zu leben und das zu entwickeln. Für mich war klar, ich will nicht mehr zurück und da gab's auch jetzt keinen Anspruch sozusagen. Das war geklärt. Meine Mutter hatte mich da ein bisschen losgelassen, hatte gesagt, wenn ich einmal im Jahr einen Besuchskontakt mache und sie sieht, dass es mir gut geht, dann würde sie dem jetzt so zustimmen, weil sie hatte dann irgendwann durch die Arbeit mit dem Psychologen für sich auch verstanden, dass das mir nicht gut tut. Das wusste die ja auch. Die wusste, dass es mir bei ihr nicht gut tut. Die hatte auch ein schlechtes Gewissen. Das war bloß, das reichte nicht sehr weit. Ja. Und so. Deswegen war das bei mir war das, glaube ich, eine bisschen andere Situation, als es häufig ist, dass man Pflegekinder hat, wo das noch unklar ist und dann irgendwann zu einer Familie wird. Ich glaube, bei mir war das eben anders.
Wie man ja aus deinen Erzählungen auch raushört, hat sich ja deine Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen Pflegeeltern, das hat sich ja super entwickelt, so wie du erzählst. Und gab es in der Vergangenheit irgendwie eine Situation oder auch vielleicht jetzt, wo du ihnen gerne was mitteilen würdest, was du ihm sagen würdest? Gab es irgendwann mal so einen Impuls?
Nee, ich würde denen sagen, was viele Leute an Eltern vielleicht sagen, wo es gut läuft. Ich liebe meine Eltern. Ich hätte keine besseren kriegen können als die, die ich jetzt habe. Und sie haben mir geholfen, der zu werden, der ich heute bin.
Ja, und du hattest ja auch eben jetzt schon mehrmals erzählt von Arnim Westermann. Der war ja auch dein Vormund, richtig?
Mhm.
Ja, und die beiden haben dich all die Jahre dann begleitet. Oder war das dann quasi nur in diesem Übergang in die Pflegefamilie?
Sagen wir mal so, da müssten Sie die beiden fragen. Also die beiden können Sie nicht mehr fragen. Arnim ist leider schon verstorben, aber die Monika ist da. Also, als ich dann bei meinen Eltern war, war klar, das sind meine Eltern. Das ist meine Eltern-Kind-Beziehung. Ich habe dann immer noch Kontakt zu denen gehalten, in der Pubertät, wenn es große Krisen gab. Oder ich bin dann selber Vater geworden und da gibt es hier und da schwierige Zeiten und die beiden sind gute Psychologen. Dann habe ich die angerufen, um zu verstehen, was mit meiner Tochter da los ist und wie das alles geht und so. Ja, das heißt, wir haben weiterhin Kontakt. Wir sind uns inzwischen freundschaftlich verbunden, weil ja, ich bin jetzt eben auch, ich bin jetzt groß und so und habe meinen Weg gemacht. Ich glaube, ich war für die eben auch wichtig, weil die zu der Zeit, als die mich kennenlernten, wollten die eigentlich eine akademische Karriere machen. Die waren an der Hochschule und arbeiten über Wahrnehmungspsychologie. Mhm. Ja, das waren gute Psychologen, die Farbwahrnehmung und darüber promovierten und so. Ja, und dann auch weiter als Assistenten arbeiteten. Sowas, was ich heute auch mache. Ich bin auch sowas sozusagen im akademischen Bereich als sowas wie ein Assistent. Und diesen Schicksalsbegegnung, dass meine Schwester mich zu denen hinbrachte, kriegten die auf einmal eine neue Richtung und die machten das zu ihrem Habilitationsprojekt und haben gesagt, okay, das ist ja spannend, was da passiert, wenn Kinder traumatische Erfahrungen haben und sich auf einmal ihre Wünsche an ein neues Elternobjekt richten. Ja, und was dann da so passiert, was in ihrem Buch beschrieben ist, in diesem Pflegekinderbuch von den beiden, diese Integrationstheorie, das, wie das funktioniert, das, worüber wir jetzt hier die ganze Zeit gesprochen haben, nämlich über die Zeit, das wurde zu deren Thema dann. Die hatten das bei mir einmal gesehen und haben das dann vielfach, ich glaube, die haben am Ende mehr als 1000 Kinder behandelt, also so im Sinne therapeutisch begleitet, ja. Und viele Fälle, die noch viel schwerwiegender waren als meine. Also ich meine, meine Kindheit war nicht toll, aber es gibt noch viel, viel Schrecklicheres. Und dass sie diesen Berufsweg genommen haben, das war der erste Schritt, war sozusagen unsere Begegnung. Und deswegen ist da eine Freundschaft entstanden, die bis heute geht. Und wie gesagt, ist dann auch daraus zum Beispiel diese Idee entstanden. Die hatten Kontakt zu der Mondnordstern in Frankfurt und daraus ist zum Beispiel dieses Fallbeispiel entstanden über den Kontakt. Die Monika Nietzschett war mit der Mond befreundet und die beiden ich und Monika haben die Idee entwickelt, dass man das Studenten gut an Fällen lernen, das weiß ich aus meiner Arbeit. Und dann haben wir den Mod kontaktiert und die fand das super, hat sich da reingehängt und hat das alles gemacht. Ja, da ist sozusagen mein Fall jetzt Substrat, um anschaulich hier und da mal was zu erklären von jemandem, der das alles durchgemacht hat und eine entsprechende Distanz erfolgreich durchgemacht hat sozusagen und eine entsprechende Distanz hat und dann aus der Distanz über diese Erlebnisse besprechen kann. Das hat die Mod dann da in Frankfurt etabliert und mit ihren Studenten das erarbeitet und
was ich auch absolut empfehlen kann. Also ich habe da auch schon reingeschaut, so ein paar Videosequenzen und auch so ein bisschen durchgeblättert, kann ich jedem empfehlen.
Ja, noch kurz zu der Ausgangsfrage, wie war das mit Herrn Westermann? Das war sozusagen schon da eine besondere Beziehung. Also heute noch ist es sozusagen, sind wir uns freundschaftlich verbunden, aber die beiden haben natürlich mich auch irgendwie gerettet. Mhm. Ja, man kann schon sagen, die haben mich gerettet aus dieser furchtbaren Situation. Die waren diejenigen, die sensibel waren, die Augen offen hatten, die Erzieherin in meinem Kindergarten nicht, die Jugendamtsmitarbeiterin zu der Zeit eben auch nicht. Ja, die fanden, ich konnte dann also da immer wieder hin zurück und so. Ja, und die beiden haben sich da eingeschaltet, haben Verantwortung übernommen und haben, das hat unser beider Lebensweg sozusagen sehr, sehr beeinflusst. Mein zum Positiven und für sie war das eben beruflich eine wichtige Entscheidung,
Wegweiser.
Wegweiser.
Ja, absolut irgendwie spannend, wie sie aufeinander getroffen sind und wie jedes Leben oder jede Entwicklung dadurch beeinflusst worden ist.
Ja.
Ja, faszinierend.
Thomas, abschließend noch,
ja,
noch eine Frage, gerade so in Richtung potenzielle Pflegefamilien und Pflegefamilien, die schon Pflegefamilie sind, um auch sensibel zu sein, um einen guten Blick zu haben für die Pflegekinder. Was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben, um das einfache Gut, das gibt's nicht, aber um zumindest da sensibel zu sein und einen guten Weg zu gehen mit den Pflegekindern? Was würdest du diesen Menschen raten?
Das finde ich, ist eine schwierige. Also erstmal finde ich toll Menschen, die das machen, die sich das trauen, Kinder mit einer Vorgeschichte zu nehmen und sich darauf einzulassen, so wie meine Eltern. Ja, das finde ich ist eine ganz tolle Sache und ist viel Mut und sind echte Abenteurer, die sowas machen. Ich glaube, was da wichtig ist, ist gute fachliche Begleitung, um solche Meisen, was ich so ein bisschen angedeutet habe, aber hier nicht in der Tiefe, in die Tiefe gehen konnte, irgendwie da sich gut fachlich zu beraten und das nicht auf sich zu beziehen, wenn ein Kind komisch ist, das ablehnt oder wenn es lange dauert oder wenn man alles Gute für das Kind tut, ja. Das ist ja so, man hat irgendwie eine Vorstellung, weil man selber eine Eltern-Kind-Beziehung hat, wie eine gute Eltern-Kind-Beziehung funktioniert, und denkt dann so, und der muss doch jetzt eigentlich auch, und warum macht der das denn jetzt nicht oder macht die das nicht? Und in dieser Situation sozusagen so ein bisschen ein Verständnis zu entwickeln, das nicht auf sich zu beziehen, sondern irgendwie abstrakt sich helfen zu lassen, um damit besser umgehen zu können, wenn das Kind Marotten hat oder absolut unverständlich reagiert. Das hat eine Vorgeschichte und das hat einen guten Grund, wie Sie gerade sagten, das verstehen zu wollen und das daran zu arbeiten. Ich glaube, das wäre wichtig, um das am Ende gut hinzubekommen.
Ja, vielen, vielen Dank dafür. War eine tolle Folge.
Das war großartig. Ja. Also vielen Dank für diesen intensiven und guten Einblick.
Ja,
alles klar. Gerne. Ist auch tolle Arbeit. Das ist wichtige Arbeit, die Sie machen und die vielen Pflegeeltern machen.
Auf jeden Fall. Ja. Danke dafür.
Ja.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.